Hier ist Anduin Radio und heute live vom Tolkien-Tag, beziehungsweise nicht mehr live, muss man sagen. Die Live-Sendung am gestrigen Abend ist bereits vorüber. Aber wir haben uns dennoch mal in unser Studio reingesetzt, jetzt mit Friedhelm Schneidewind, der hier gestern Abend ein Konzert gegeben hat, aber ansonsten im Bereich Tolkien ein sehr umfassendes Wissen besitzt. Man darf ihn doch jetzt als Tolkien-Experten bezeichnen. Dir einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich denke schon. Ich glaube, wir sind in Deutschland vielleicht ein Dutzend Leute, die sich so intensiv mit Tolkien beschäftigen, wie ich es auch tue. Also ich denke, ich gehöre schon zu den Tolkien-Experten auf dem Gebiet.
Du hast mir gestern Abend erzählt, du machst auch selber Radio. Das kommt nicht so häufig vor, dass Menschen, die mit Tolkien zu tun haben, das so in einem Schwung sagen, ich mache auch Radio. Hat sich hier zufällig ergeben. Erzähl doch mal.
Ja, ich mache ja nicht nur Sachen um Tolkien. Ich bin im Hauptberuf freier Dozent, unter anderem im Berufsbildungswerk mit Jugendlichen. Ich bilde aber auch Medienfachwirte und Medienfachwirtinnen aus, habe über 200 Mediengestalter ausgebildet im Lauf meiner Karriere. Und dadurch habe ich dazu sowieso eine gewisse Affinität. Aber das hängt mit was ganz anderem zusammen. Ich bin seit vielen Jahren Mitglied im Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, als Autor halt. Und bin Sprecher der Regionalgruppe im Rhein-Neckar-Gebiet. Und da haben wir 2010 angefangen im Bermuda-Funk. Das ist ein freies Radio im Dreieck, im Rhein-Neckar-Dreieck, eine Sendung einmal im Monat zu machen. Da geht es um Literatur, um Kultur und Ähnlichem. Und ich verantworte die vor allem, also ich mache etwa die Hälfte der Sendungen selbst. Und ansonsten unterstütze ich die Kolleginnen und Kollegen, wenn wir es machen, es dann eine Stunde im Monat. Meistens live, aber manchmal auch vorproduziert.
Das heißt, es ist für dich nichts Ungewöhnliches, jetzt vor einem Mikrofon mit Kopfhörer zu sitzen. Man merkt das auch schon so von der Herangehensweise.
Das sowieso nicht. Das erste Mal, glaube ich, dass ich das gemacht habe, das war 1992, als ich noch einen Verlag hatte und damals aufgerufen habe zu einer Anthologie. Da saß ich 2 Stunden im Saarländischen Rundfunk und dann später immer wieder, als wir mit dem Vampir-Theaterstück immer wieder im Radio waren. Also ich weiß nicht, wie viele zig Radioauftritte ich live und so schon gemacht habe. Das ist man dann irgendwann gewohnt.
Man wird dann ja meist auch mit der Zeit ziemlich entspannt, wenn man das dann so schon mal
das ist richtig,
hinter sich hat. Vielleicht kommen wir zunächst ein bisschen auf die Schrift zu sprechen und auf Literatur.
Gerne.
Du hast es gesagt, Verband Deutscher Schriftsteller. Du hast ja auch selber schon veröffentlicht, wenn ich
10 Bücher habe ich bis jetzt geschrieben und ungefähr 20 herausgegeben und als Verleger etwa 250 zu verantworten. Also speziell zu Tolkien, ich habe das große Tolkien-Lexikon geschrieben 2001, das auch in Spanien, Mexiko erschienen ist. Ich habe mehrere Bücher als Herausgeber zu Tolkien verantwortet, Anthologien. Ich habe die Grammatik der Ethik zu Tolkien geschrieben, gemeinsam mit Andrew Jackson und Thomas Honecker und Frank Weinreich. Und auch einige Bücher zu Mythologie und Fantastik. Also im Sachbuchbereich ist mein Schwerpunkt Harry Potter-Lexikon, Drachenlexikon. Ich habe auch ein paar Geschichtenbände veröffentlicht. Ich habe 2 Liederbücher veröffentlicht und halt Vampir-Theaterstück. Also schon das ein oder andere.
Das Tolkien-Lexikon, das werden die ein oder anderen kennen, weil es ein Standardwerk ist für viele Fans ja auch. Wie bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, ich mache ein Lexikon über Tolkien? Denn es gibt ja auch dieses Mittelerde-Lexikon, was viele kennen werden, aber es ist ja nicht das Gleiche, sondern es ist was Eigenständiges.
Ja, das Mittelerde-Lexikon, das sehr gut ist, bezieht sich wirklich nur auf Mittelerde. Wie ich dazu kam, ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade mein Harry Potter-Lexikon veröffentlicht in einem Berliner Verlag. Davor schon das Lexikon rund ums Blut und das von Himmel und Hölle. Und nach diesen 3 Lexika, und nachdem vor allem das Harry Potter-Lexikon sehr erfolgreich war, kam der Verleger zu mir und sagte, jetzt haben Sie einen Wunsch frei, Herr Schneidewind, was für ein Lexikon würden Sie gerne machen? Und dann habe ich gesagt, ja, seit 25 Jahren mache ich mein eigenes Privates über Tolkien und jetzt nach 3 Lexika fühle ich mich auch fit genug und fähig genug, eins über Tolkien zu schreiben. Ich sage gern, das Harry Potter Lexikon war mein Gesellenstück als Lexikograf, das Tolkien Lexikon dann mein Meisterstück.
Das Meisterstück.
Und ich hatte dann 2000 Seiten etwa und ich musste sie dann kürzen auf 840. Sodass das dann zwar immer noch dick war, aber nicht so umfangreich. Und natürlich ist es, um Stand von 2001 vielleicht an der Stelle einzuwerfen, am 3. Januar 2017, wenn Tolkien 125 Jahre alt geworden wäre, wird eine ganz aktualisierte, erweiterte Neuauflage erscheinen, dann als Hardcover von meinem großen Tolkien-Lexikon.
Da werden Fans mit Sicherheit schon drauf warten.
Das hoffe ich sehr.
Da bin ich mir sehr sicher. Denn es ist ja wieder was Schönes, was man in der Sammlung dann auch ergänzen kann. Weil allzu viel, es kommen ja zwar immer noch Sekundärliteraturstücke immer noch wieder, aber dass man wirklich sagt, das ein oder andere wird auch nochmal neu aufgelegt, kommt gar nicht mehr so häufig vor.
Nein, das ist ganz klar, weil es war natürlich der Hype um die Filme, der zum einen das sehr befördert hat. Auch die Deutsche Tolkien-Gesellschaft, in der ich auch Mitglied bin, hat das ja stark gemerkt. Die Literatur spielte dann über lange Zeit so die zweite Geige. die Hobbits habe, die Hobbit-Filme haben da wahrscheinlich eher geschadet als genutzt. Also ich halte nicht so wahnsinnig viel von diesen Verfilmungen und ich glaube, viele, die ich kenne aus dem, ja, aus der Szene und aus den, von den Leuten, die sich wirklich mit Tolkien beschäftigen, auch nicht. Das ist einfach so ein bisschen totgelaufen. Es gibt natürlich sehr viel. Wir machen von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft ja jedes Jahr ein Seminar. Da erscheint dann immer Hithershore, das, der Jahresband bzw. der Tagungsband, wo ich auch einige Artikel drin habe. Aber das ist dann Sekundärliteratur, die lesen natürlich die Fachleute. Eines meiner Anliegen, etwa bei meiner Neuauflage des Lexikons, ist, nicht nur die Filme natürlich aktuell reinzupacken, sondern alles das, was in den letzten 10 Jahren an Tolkien-Forschung, 14, 15 Jahren gekommen ist, und da ist einiges rausgekommen, was man so als Fan nicht mitkriegt. Das alles mit reinzubraten, dass ich dann wirklich ein Buch habe und anbieten kann, dem man sagen kann, da sind wir auf dem aktuellen Stand des Wissens über Tolkien und über Mittelerde.
Du hast die Filme gerade angesprochen, gerade den Hobbit-Film. Ich würde da gerne nochmal nachfragen. Gerne. Gab es da etwas, was dich da ganz besonders gestört hat dran?
Ja, vieles. Von den unkaputtbaren Zwergen bis zu vielem anderen. Aber am allermeisten hat mich persönlich gestört das Verhältnis von Gandalf und Galadriel, wie Peter Jackson es dargestellt hat. Interessanterweise werde ich jetzt gleich einen Vortrag über Gandalf und Galadriel halten.
Da bietet sich das ja an, dann können wir nochmal kurz drauf eingehen.
Weil das Verhältnis ich da darstellen möchte, wie es bei Tolkien ist. Und dieses eher Schuljungen-Verhältnis, das Gandalf da zu Galadriel hat, das passt überhaupt nicht in Tolkiens Welt rein. Das ist jetzt natürlich was mich als Tolkien-Liebhaber stört. Ansonsten stört mich bei den Filmen vor allem, ich finde, dass sie extrem langatmig und zwar sehr auf ein Actionpublikum bezogen, aber in sich selbst oft auch nicht schlüssig sind, dass sie keinen Stil durchhalten, also Rennkaninchen gegen irgendwie romantische Szenen oder gegen Szenen mit Gandalf und Galadriel zu stellen. Es gibt keinen durchlaufenden Stil. Was mich sehr, sehr stört ist, ich schätze das Buch der Hobbit sehr, ist, dass die Entwicklung des Hauptcharakters ganz, ganz anders dargestellt wird, viel zu schnell geht. Das ist derselbe Fehler, den Peter Jackson im Herrn der Ringe macht, wo Frodo viel zu früh vom Ring schon so stark beherrscht wird, dass ich mich gefragt habe, was passiert eigentlich in der verbleibenden Zeit noch? Und hier hat es noch stärker übertrieben. Eigentlich ist Bilbos Entwicklung am Ende des ersten Teils rum und dann entwickelt er sich zu einem Actionhelden in einer ganz anderen Form als bei Tolkien. Bei Tolkien wird das reflektiert. Da gibt es eine Szene, in der Bilbo sich bewusst wird, dass er sich verändert hat, als er zum ersten Mal allein in einem Kampf steht, eine Spinne besiegt hat, wo er sagt, er stellt fest, er ist ein anderer Hobbit geworden. Das geht langsam. Das ist ein toller Entwicklungsroman, der Hobbit. Das ist nicht nur ein einfaches Kinderbuch, aber das ist bei Peter Jackson alles nicht drin. Da geht es um Action und um solche Dinge. Auch das Verhältnis zu Gold, was bei Tolkien eine ganz spannende Sache ist, diese Gier, das erinnert mich immer ein bisschen an Karl May und Dusty, diesen tödlichen Staub, den es da gibt. Das war ja ein ganz bekanntes Sujet zu der Zeit auch. Und wenn ich den Hobbit vorstelle in einem Vortrag, dann verweise ich auch gerne auf die Bankenkrise und auf die Gier, die heute herrscht. Und bei Peter Jackson, da ist es eine Krankheit, da ist solche Dinge. Auch das Verhältnis der Elben zu den Zwergen ist in einer Art und Weise dargestellt, die überhaupt nicht Tolkien-gerecht wird. Also es gibt ganz viel, was mich ärgert an diesen Filmen. Und insgesamt fühle ich mich nicht mal mehr unbedingt gut unterhalten, sondern finde es teilweise einfach auch langatmig. Und ja, ich habe sie mir deshalb angeschaut, weil ich sie mir als Tolkien-Experte anschauen muss und drüber reden können muss, sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht getan.
Viele Fans haben ja auch hinterher gesagt, vielleicht wäre ein Teil besser gewesen, weil man einfach auch ein Buch hatte und bei dem man hätte nicht unbedingt 3 Filme machen müssen. Und einige haben ja auch so eine Fan-Edition geschnitten mit einem Teil dann.
Da bin ich nicht ganz der Auffassung. Ich sage eher, wenn man es gut gemacht hätte, dann wären 2 oder 3 Filme auch gut gewesen. Weil er hat ja viel aus den Anhängen genommen. Und diese Geschichte zu erzählen, 2 Filme zumindest, auch 3, hätte das getragen, wenn er sich wirklich auf Tolkien verlassen hätte. Aber er hat halt so viel geändert. Ob das jetzt eben Gandalf Galadriel ist, ob Gandalf der gefangen wird. Also viele Dinge, die auch ganz anders sind als bei Tolkien. Und auch da ist es wie im Herrn der Ringe, was ansonsten viel bessere Filme sind. Immer dann, wenn Peter Jackson glaubt, er wäre klüger als Tolkien, scheitert er in meinen Augen. Wenn er sich auf Tolkiens Geschichte verlässt, funktioniert es. Immer wenn er selbst was dazu erfindet, wird es schlecht, finde ich. Und deshalb sage ich, wenn er das richtig gemacht hätte, was er angekündigt hat, wirklich diese Geschichten erzählen, mit dem Weißen Rat und so weiter, auf vernünftige Art und Weise, auf Tolkiens Hinweise eingehend, dann hätte das 2, vielleicht auch 3 Filme gut getragen. Die Alternative, wirklich sich auf den Hobbit beschränken, einen Film zu machen, wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Aber wie er es so gemacht hat, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes in meinen Augen.
dann ist ja wahrscheinlich auch für mich jetzt so aus dem Raushören ziemlich klar, dass die Rolle der Tauriel aus deiner Sicht wahrscheinlich auch da nichts verloren hat.
Nee, oder? Das sehe ich wiederum anders. Weil ich denke, dass eine gewisse Aktualisierung, die auch Tolkien wahrscheinlich mitgetragen hätte, durchaus sinnvoll ist. Um es an einem anderen Beispiel zu zeigen, die Sache mit Tom Bombadil, wo so viele ja sagen, wie schlimm, dass der weg ist, das hat Tolkien schon, er hat ja Briefe zu Filmverfilmung geschrieben, gesagt, der wird wahrscheinlich aus dem Film rausfallen, das hat auch gar nichts. Das ist eine ganz klare Sache, und eine Figur wie Tauriel prinzipiell einzuführen, prinzipiell als eine Elbenkämpferin, so, das fand ich an sich sehr gut, das fand ich eine gute Idee. Was er daraus gemacht hat mit dieser kitschigen Liebesgeschichte, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Und wie sie dargestellt worden ist, das fand ich ziemlich unmöglich. Meine Hoffnung war, als ich erfahren habe, dass sie kommt, dass Peter Jackson so klug ist, wieder auf Tolkien zurückzugreifen. Ich hätte mir gewünscht, er nimmt Nimrodel. Die schöne Geschichte, die es von Tolkien gibt, er muss ja nicht den Namen nehmen, weil die Rechte, aber das hätte er sogar können, er hat ja die Rechte am Herrn der Ringe, da ist ja, Nimrodel erzählt. Aber wenn er stattdessen Tauriel nimmt und er macht eine Geschichte mit einem Hochelben und dieser Waldelbin um die Geschichte von Nimrodel, in der es um Krieg, um Frieden geht, die so fantastisch ist, nur in dieser kurzen Geschichte schon bei Tolkien. Wenn er das gemacht hätte, dann hätte er sogar Galadriel einbeziehen können, weil Nimrodels Geliebter ja der Vorgänger als König von Lothlorien war und Galadriel und Celeborn ihn abgelöst haben nach dem Tod, also nach seinem Tod als Nachfolger kam. Da hätte man so viel draus machen können. Das war meine Hoffnung, als es angekündigt wurde. Also eine Figur wie Tauriel, da gut was draus zu machen, hätte ich toll gefunden. Gegen so Änderungen, finde ich, sind absolut in Ordnung. Aber warum muss ich dann so eine Hollywood-Kitsch-Geschichte mit einem, also ich war nur noch gespannt, kommt jetzt ein 12 raus, also wenn es aus den beiden noch was wird. Ja. Ich hatte dann am Ende des zweiten Films die Hoffnung, dass er sich noch besinnt und vielleicht was Schönes macht. Ich hätte mir gewünscht, dass Legolas und Tauriel am Ende heiraten und wir dann im Nachhinein wissen, dass Legolas, während er im Herrn der Ringe unterwegs ist, zu Hause Frau und Kind hat. Aber auf so Ideen kommt Peter Jackson nicht.
Ja, das wäre eigentlich noch ganz schön gewesen. Hätte er irgendwie abgerundet.
Genau.
Dann, ne? Hätte irgendwie gepasst. Ja. Kommen wir ein bisschen auf noch einen weiteren Aspekt zu sprechen. Wir haben dich hier gestern Abend auch hören dürfen, und zwar musikalisch, was ich sehr spannend fand, denn wir haben unglaublich viele Instrumente in kurzer Zeit hier auf der Bühne gesehen, als du sie denn gestimmt hast und dich eingespielt hast. Da waren Harfen dabei. Vielleicht erzählst du selber noch zu ein paar weiteren Instrumenten.
Also ich hatte ja den Vortrag Mittelalter und Mittelerde. Wie mittelalterlich ist Mittelerde? Und dann habe ich halt ein kleines Konzert gemacht mit mittelalterlicher Musik und habe das Prinzip, wenn es geht, Instrumente zu nehmen, die in die Zeit passen könnten. Also hatte ich zwei Harfen dabei, eine romanische Harfe. Harfen sind sehr alte Instrumente, aber diese mit Rahmen drum, da haben wir wenig Belege. Das, was man keltische Harfe nennt, ist was ziemlich Neues. Die irischen Harfen sind auch erst frühestens 15. Jahrhundert belegt. Wir haben aber aus dem 12., 13. Jahrhundert im Mittelalter Harfenabbildungen, keine Originalinstrumente. Das sind relativ kleine Instrumente, die auch nicht so furchtbar viele Saiten haben, und man hat damals auch nicht mit Begleitung gespielt, wie wir es heute tun, mit Akkorden oder tollen Arpeggios, sondern eine Stimme dazugelegt oder einzelne Töne, und das habe ich halt versucht, damit umzusetzen. Dann hatte ich eine zweite Harfe dabei, eine gotische Harfe. Das sind Harfen, die wie in der Gotik üblich nach oben streben. Das sind diese langen, die kennt man vielleicht von Bildern von Van Eyck. Memling hat Bilder, Holbein hat Bilder, auf denen diese gotischen Harfen sind. Eigentlich burgundische Harfen müssen sie eigentlich korrekt heißen, aber man nennt sie halt gotische Harfen. Und da habe ich dann Lieder von Oswald von Wolkenstein mitgemacht, so 15. Jahrhundert. Da passen die so in diese Richtung rein. Und besonders spannend ist, dass ich eine Sinfonia dabei habe. Sinfonia ist in der Zeit 12., 13., 14. Jahrhundert ein Name für alles Mögliche. Wenn die Sinfonia gestrichen wird, ist es eine Fiedel. Wenn sie gedreht wird, ist es eine Drehleier. Also man hat den Begriff so allgemein verwendet, und daher kommt ja auch der Begriff Symphonie später. Das wurde dann allgemein für Musik übersetzt. Und die Sinfonia, die ich habe, ist so eine ganz frühe Entwicklung einer Drehleier. Da gibt es im Lutrelpsalter im 13. Jahrhundert Abbildungen von. Und es gibt eine dicke, zweibändige Dissertation über Drehleier von der Frau Bröcker. Die hat rausgearbeitet, was das für ein Instrument war. Und der Kurt Reichmann in Frankfurt hat das nachgebaut. Und das Instrument, das er für diese Dissertation gebaut hat, das habe ich inzwischen gebraucht, erworben. Und das unterscheidet sich von einer modernen Drehleier oder einer, die 14. bis 15. Jahrhundert ist, davon, dass man nicht die Tasten drückt. Also Drucktangenten nennt man das. Bei einer Drehleier ist es ja so, für die, die es nicht kennen, das ist ein Streichinstrument, bei der die Saiten mit einem Rad angestrichen werden, also permanent angestrichen werden, deshalb auch Radleier, und mit einer Tastatur kann ich die Tonhöhe verändern. Und bei diesen frühen Vorläufern ist es so, dass die Tasten von unten etwas auf die Saite drücken. Und das ist gleichzeitig dadurch der früheste Vorläufer des Klaviers. Wie die Brügger rausgearbeitet hat, ist daraus das Klavichord entstanden. Das ist so ein Instrument, das dann im 14., 15. Jahrhundert modern wurde, das auch zu Bachs Zeit noch modern war, wo man auch Taste drückt und von unten werden die Saiten angestoßen.
Hämmerchen von unten.
Ja, ja, aber kein, ja, fast wie ein Hämmerchen, aber es ist dezenter und dadurch kann man auch Vibrato machen und Lautstärke verändern. Aber daraus hat sich dann das Hammerklavier entwickelt. Das heißt, ich habe es, wenn man so will, auf der einen Seite einen Vorläufer der moderneren Drehleier dabei gehabt, der gleichzeitig Vorläufer des modernen Klaviers ist, klingt relativ leise, hat ein Bordun-Saiten dran und keine Schnarre, das hat man erst im 15., 16. Jahrhundert entwickelt und das ist toll, um sich mit Liedern zu begleiten. Da gibt es also auch schöne Bilder, wie die Leute sich umhängen haben, da habe ich dann eben meine Lieder aus dem 12. oder 13. Jahrhundert damit gemacht.
Ja, es war auf jeden Fall spannend, schon dir zuzuschauen, als du hier wirklich auf der Bühne, wir haben es ja dann in den kleineren Vortragsraum verlegt, weil es hier noch so laut war, damit man auch in Ruhe zuhören konnte, aber allein schon dir zuzuschauen, die ganzen Instrumente so aufzubauen in aller Ruhe, da merkt man auch, dass eine gewisse Leidenschaft auch für diese Musik wahrscheinlich auch dahinter.
Ja, durchaus. Also ich hab sehr früh mit Musik angefangen. Ich war mit 6 Jahren im Staats- und Domchor in Berlin und habe mit Flötenunterricht begonnen. Ich habe mein Studium als Organist und Flötenlehrer verdient, aber das war immer noch klassische Musik, Barockmusik und sowas. Aber vor jetzt ziemlich genau 20 Jahren, 95, habe ich eine Mittelaltertruppe gegründet, die es auch heute noch gibt. Da fing ich an, mich für diese Musik zu interessieren. Und die mittelalterliche und vor allem für mich persönlich Oswald von Wolkenstein, spätmittelalterliche Musik, das ist so eine ganz große Leidenschaft von mir. Und dann habe ich halt angefangen, vor einigen Jahren das nicht nur mit moderneren Nachbauten zu machen, also mit einer Drehleier, die auch moderne Gestaltung hat und so, sondern wirklich zu versuchen, die Instrumente zu verwenden, wie sie damals gewesen sein könnten. Das sind Nachbauten, wir haben viele Interpretationen, auch in der Musik, aber man weiß sehr viel mehr als noch vor 10 Jahren. Da wird unheimlich viel dran geforscht. Da habe ich halt auch einige Kurse mitgemacht bei Marc Levon oder bei anderen Leuten an der Uni Heidelberg und so, um mich da ein bisschen fit zu machen. Und das ist schon extrem spannend, zu versuchen, diesen Klang, wie er damals gewesen sein könnte, wieder zu erwecken. So, dass man sich schon heute anhören kann, weil wir haben ganz andere Hörgewohnheiten, aber trotzdem eine Vorstellung bekommen. Mehr können wir nicht machen. Also wir können es nicht wirklich wieder erwecken. Wir sind alle geprägt mit unserer musikalischen Geschichte und den Hörgewohnheiten. Aber das macht schon sehr viel Spaß. Und dann mit diesen Instrumenten zu arbeiten, macht auch Riesenspaß.
Ja, man hat das deutlich gesehen. Das ist aufs Publikum, glaube ich, auch so ein bisschen übergesprungen. Also die es gehört haben, haben hinterher auch gesagt, das war schon eindrucksvoll. Wir hatten hier die Sendung leider vorzubereiten, deswegen konnte ich nicht live dabei sein. Ich habe damals auf dem Tolkien-Tag in Geldern ein Konzert gehört und war auch schwer beeindruckt, weil es eben wirklich von der Instrumentenauswahl was ganz anderes war, als man normalerweise so erlebt, auch von den Gruppen, die dann mittelalterliche Musik in Anführungszeichen präsentieren.
Ja, ja. Also da muss man auch wirklich unterscheiden. Ich arbeite sehr viel halt mit und habe sehr viele Kurse gemacht bei Leuten, die wirklich jetzt mittelalterliche oder frühe Musik machen. Und allgemein sagt man da, was wir auf den Mittelaltermärkten häufig hören, das ist moderne Marktmusik, die mittelalterlich angehaucht ist. Ich rede jetzt noch gar nicht von Crossover wie in Extreme oder sonst was, sondern auch von denen, die sagen, sie machen Mittelaltermusik. Das ist natürlich keine Mittelaltermusik. Das ist Musik an den modernen Hörgewohnheiten, die mittelalterliche Elemente benutzt. Wenn ich versuche, diese Musik wirklich darzustellen, dann hören gar nicht so viele Leute zu. Auf dem Markt wird es fast gar nicht funktionieren. Also wenn ich 19 Strophen von Oswalds Lebensballade singe oder sowas, da muss man schon zuhören wollen. Und auch die Hörgewohnheiten sind auch andere, das sind andere Klänge, das sind teilweise ist eine andere Stimmung. Das heißt, das ist dann eher was, was man im Konzert macht oder was man in bestimmten Situationen auch auf dem Markt machen kann, wenn man, oder auch bei einer Tafelei, wenn man die Leute hat zum Zuhören. Ich will das andere gar nicht abwerten. Das mache ich mit meiner Truppe auf Märkten. Manchmal, früher waren wir oft auf Mittelaltermärkten, als ich noch die Zeit hatte, haben wir dann auch eher Musik gemacht, die Leute sich anhören und die dann ruhig auch entsprechend sein darf. Es ist einfach eine andere Art, Musik zu machen. Und seit ein paar Jahren habe ich halt den Ehrgeiz, nicht nur das zu machen, sondern auch diese alte Musik so erklingen zu lassen. Und es hat, finde ich, auch seinen Reiz.
Wenn man das jetzt mal hören möchte, der Tolkien-Tag neigt sich ja nun dem Ende zu, hier wird es nichts mehr möglich sein. Wo ist denn in der nächsten Zeit vielleicht die Möglichkeit?
In nächster Zeit ist es schlecht, aber ich kann empfehlen, zum Tolkien-Seminar nach Jena zu kommen im Mai. Dort habe ich nämlich was vor, und zwar der Norbert Meyer, der Hafenbauer, der bei uns in unserem Buch Musik in Mittelerde über Tolkien-Hafen geschrieben hat, ist gleichzeitig der Erbauer meiner romanischen Harfe. Und mit ihm zusammen möchte ich beim Tolkien-Tag, sofern die DTG zustimmt, aber da habe ich wenig Bedenken, ein kleines Konzert machen. Und da werden diese Instrumente und ein paar schöne Harfen von Norbert zum Einsatz kommen. Das ist in Jena dann. Und wo es ziemlich sicher die Möglichkeit gibt. Ich habe es noch nicht abgesprochen, aber ich behaupte das einfach mal. Ist wieder in Geldern beim Tolkien-Tag. Da werde ich auf jeden Fall wieder was anbieten und da werde ich wieder mit den alten Instrumenten da sein. Anderes Programm als gestern, aber ganz bestimmt auch mittelalterliche Geschichten. Und da kann ich sowieso nur empfehlen, hinzukommen. Der Tolkien-Tag in Geldern ist immer sehens- und erlebenswert.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Das ist ein Eindruck, den man so schnell nicht vergisst. Und auch etwas, was bleibt, so an Erinnerung, wenn man die vielen Eindrücke dort sieht, die vielen verschiedenen Facetten Mittelerdes.
Vielleicht noch ein Aspekt, wer das möchte. Es lässt sich tatsächlich so etwas buchen. Das geht aber nur wirklich als Buchung. Ich habe ein paar Jahre lang Oswald von Wolkenstein auf dem Heidelberger Schloss verkörpert. Da gab es das als Gewandführung mit einer Kollegin zusammen im offiziellen Programm. Jetzt haben die in Baden-Württemberg diese ganzen Planungen mit Schlössern geändert. Jetzt gibt es das nur noch als Buchung. Aber man kann über das Service Center Schloss oder auch über mich zum Beispiel eine Oswald von Wolkenstein-Führung beim Heidelberger Schloss oder in der Stadt Heidelberg buchen, die dann mit Gewandung und auch mit den alten Instrumenten stattfindet.
Das ist doch auf jeden Fall mal so ein kleiner Geheimtipp, vielleicht für die einen oder anderen, die sagen, Mensch, in diese Richtung möchte ich mal gerne was machen.
Ja, und Heidelberg lohnt sich.
Heidelberg lohnt sich ganz mit Sicherheit, das stimmt. Ja, dann danke ich dir. Gleich gerne. Ist ja noch ein Vortrag hier von dir, du hast ihn schon angekündigt, den wir noch hören werden. Worum geht's?
Gandalf und Galadriel, also ganz anders als in den Filmen, für die Leute, die das nicht wissen oder auch nur den Herrn der Ringe kennen und die Anhänge nicht sehr gründlich lesen, denen ist ja gar nicht bewusst, dass Gandalf einer der Götter, der niederen Götter ist und dass deshalb das Verhältnis von Galadriel, die zwar die Elbenkönigin zu dem Zeitpunkt ist, aber die früher bei diesen Göttern gewohnt hat und sie kennt, natürlich nicht so aussehen kann, dass sie irgendwo so die Lehrmeisterin von Gandalf ist. Das ist ganz umgekehrt. Und Gandalf ist auch derjenige, der ihr, weil sie ziemlich Ärger hatte durch so eine Rebellion, der ihr die Verzeihung der Götter bringt, der ihr Mentor ist als umgekehrt. Und das ist bei Peter Jackson natürlich ganz, ganz anders. Aber ich werde wenig zu den Filmen sagen. Mir geht es darum, dieses Verhältnis wirklich mal darzustellen, dass viele Leute, die das noch gar nicht wissen, dann das lernen. Zum Beispiel fragten mich zwei Leute heute Morgen schon, wie Gandalf ist sowas wie ein Gott, woher weiß man das denn? Ja, wenn man die Anhänge des Herrn der Ringe gründlich liest, könnte man es auch wissen, aber wer liest die schon?
Ja, es ist immer spannend, was in diesen Anhängen noch so alles drinsteht. Friedhelm Schneidewitt, ich danke dir recht herzlich für dieses Interview vom Tolkien-Tag hier aus Hannover.
Ich danke auch.